Und zwar ist unser Thema das Allerheiligste. Wir haben in der Vergangenheit, die Dekoration stellt das so schön dar, Jesus immer wieder gesehen als der, der grösser ist. Grösser als der Mose, grösser als der Engel, grösser als der Hohepriester, grösser als alle Opfer, die dargebracht worden sind im Alten Testament. Jesus ist grösser, mächtiger. Und heute sind wir am Höhepunkt von dieser Grösse von Jesus. Wir gehen ins Allerheiligste hinein. Wir sehen hier nochmal die Stiftshütte. Ich fasse ganz kurz zusammen. Ein Ort von der Begegnung, wo Gott den Menschen begegnet ist. Es hat einen Eingang gegeben. Symbolisch steht das für Jesus. Jesus ist der einzige Weg zurück zum Vater. Man ist reingekommen. Man war vor einem Brandopferaltar gewesen. Eine mächtige Kiste, die Feuer oben rausgeschlagen hat. Das war beeindruckend. Da haben die Priester Opfer gebracht, dass die Menschen Sündenvergebung bekommen haben. Unser Brandopferaltar, der steht da vorne, das ist das Kreuz von Jesus. Jesus ist gestorben für all unsere Schuld und Sünde. Und dann hat es da Detail gegeben, das Heiligtum. Da haben wir vor 2 Wochen angeschaut, was bedeutet das, auch die Gegenstände, die drin sind. Und da ist der Priester, zweimal am Tag rein, am Morgen und so, hat gewissen Dienst verrichtet. Da sehen wir das Heiligtum mit dem Leuchter, Schaubrottisch und dem Räucheraltar. Und dann hat es nochmal einen Vorgang gegeben. Den sehen wir hier. Und hinter dem Vorhang war eben das Allerheiligste. Die Gegenwart Gottes war dort am absolut stärksten präsent. Und über das Allerheiligste wollen wir uns heute ein paar Gedanken machen. Ich möchte aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, die ersten 3 Verse lesen. Nun gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften und es gab schon damals ein Heiligtum. Allerdings ein irdisches, ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zelts, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Dahinter befand sich durch einen weiteren Vorhang abgetrennt ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste. In dem Allerheiligsten war im Wesentlichen ein Bundeslade. Bundeslade, Gegenwart von Gott. Und wir haben vor 2 Wochen schon gehört, dass der Vorhang zum Heiligtum verrissen ist. Er ist offen. Der Zugang zu Gott ist möglich. Darum mache ich da jetzt wieder auf, dass wir das Bild in unserem Kopf haben. Immer wenn du betest, sei dir bewusst, du hast Zugang zu Gott. Du darfst einfach so zu Gott kommen. Und Priester haben gewusst, wenn sie diesen Vorhang durchschreiten, dann müssen sie sterben. Die Gegenwart Gottes war in diesem Raum so präsent. Das war so ein heiliger Ort. Da durfte kein Priester rein. Das war absolut verboten. Nur einmal im Jahr hat der Hohepriester, der höchste Priester von allen Priestern, rein. Und zwar am Tag der Versöhnung. Die Juden nennen den Tag Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und das ist der höchste Feiertag, den es gibt bei den Juden. Bis heute wird der Tag gefeiert. Kurze Nebenbemerkung, kurzer Einschub. 1973 hat am Yom Kippur der letzte grosse Krieg in Israel stattgefunden. An dem Tag essen die Juden nicht. Sie fasten. Sie arbeiten nicht. Und da aber haben das gewusst. Das Militär wird nicht auf der Höhe sein in dem Moment. Da gibt es ein paar wenige, die wachschieben. Und die Restlichen sind in der Reserve. Und fast hat es sich geschafft, da aber 1973 am Yom Kippur Israel zu überrennen. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Also einmal im Jahr hat der Hohepriester ins Allerheiligste zu einer Bundeslade dürfen. Und der Versöhnungstag zeigt, wie heilig, wie gerecht Gott ist. Einmal im Jahr und nur der Hohepriester. Ich frage mich manchmal, haben wir die Heiligkeit Gottes ein bisschen aus dem Blick verloren? Ich finde es interessant. In allen Religionen besteht eine grosse Ehrfurcht vor Gott. Und ich achte die Religionen. Ich habe Ehrfurcht vor den Religionen. Ich denke an die Muslime, die sich zum Teil so bemühen, um Allah zu gefallen. Weil Allah ist allmächtig in ihrer Sicht. Und sie bemühen sich, obwohl sie nie genau wissen, ob sie genug gemacht haben. Ich habe Respekt vor dem Buddhismus und Hinduismus. Die wissen nie, ob sie wieder, also sie kommen immer wieder auf die Welt, im Rat der Wiedergeburt. Und sie wissen nie, ist ihr Karma genug gut, dass sie Stufen höher kommen. Und irgendwann in der Lösung finden, ins Nichts. Ich habe Respekt vor den indianischen Religionen, die alles tun, um ihre Ahnengeister zu besänftigen. Ihre Großmutter, die gestorben ist, zufriedenstellen, weil sie sich fürchten vor dieser Großmutter. Nun, all das ist Religion. Aber Religion lehrt uns etwas. Religion lehrt uns, Gott ist heilig. Ehrfurcht vor Gott, das kommt in allen Religionen vor. Und ich frage mich manchmal, haben wir uns so daran gewöhnt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und jetzt sind wir einfach ein bisschen gut Kollegen mit Gott. Ja, ich glaube, Gott ist unser Freund. Absolut. Aber es hat ihn einen unglaublichen Preis gekostet. Jesus ist an dem Kreuz haarsträubend, auf Deutsch gesagt, verreckt. Ein unglaublicher Preis. Gott ist absolut heilig. Er hat keine Freude gehabt, seinen Sohn zu opfern. Aber es war nötig, um uns Menschen willen. Das Allerheiligste erinnert daran, dass Gott absolut heilig ist. Und einmal im Jahr hat der Hohepriester dort rein dürfen, in die Gegenwart Gottes. Aber das hätte er nicht einfach so dürfen. Eine Woche vorher hat das Prozedere angefangen. Eine Woche vorher ist der Hohepriester abgesondert worden in ein Zelt, wo er nur noch für sich war. Und er konnte sich Gedanken machen, wie das abläuft, was er dort genau machen muss, dass er ja nichts falsch macht. Das Essen haben wir wahrscheinlich unten durchgeschoben, dass sich ja nicht versündigen kann. Und am Tag, bevor er ins Allerheiligste rein ist, hat der Hohepriester nicht verschlafen in der Nacht. Er hat sich im Traum versündigen. Er konnte einen nächtlichen Somenerguss haben und das hat ihn unrein gemacht. Und der Hohepriester war jetzt nicht der Jüngste. Also er hat eine Nacht durchgemacht. Und war eine Woche quasi in der Einzelzelle. Es zeigt uns etwas, wie rein der Mensch hat müssen sein, möglichst rein, dass er sich ja nicht versündigt hat, um dem Gott zu begegnen. Und am Morgen war er dann bereit für das Allerheiligste. Aber auch nur bedingt. Jetzt kommen zwei Geissböcke ins Spiel. Der eine Geissbock ist geopfert worden und der andere Geissbock ist zum Sündenbock geworden. Sind ihr auch schon mal der Sündenbock gewesen? Eure ältere Schwester oder jüngere Bruder oder wer auch immer hat etwas angestellt, ist zur Mami gerannt und hat gesagt, die ist es gewesen oder der ist es gewesen. Und die Mami, so verdattert, wie sie vielleicht war, hat ihn nachgefragt. Und zack, hast du eine Strafe gekriegt. Und du hast nichts gemacht. Der Sündenbock, hä? Das kennen wir doch. Der Hohepriester musste seine Hand auf den einen Bock legen, auf den Kopf. Und ich sage mal, das ist wie die Sünde von ihm und vom ganzen Volk übertragen worden. Und dann haben wir den Sündenbock genommen, ist mit ihm in die Wüste rausgegangen. Der Sündenbock heisst übrigens Azazel. Man weiß nicht genau, was es bedeutet. Wahrscheinlich bedeutet es grösstmögliche Entfernung. Also man hätte so weit wie möglich weg wollen von sich. Er ist rausgegangen in die Wüste, an eine Klippe, hat ihn dort abgestoßen. Die Sünde entfernt von dem Hohepriester. Wer ist der Sündenbock im Neuen Testament? Die Antwort ist klar, oder? Jesus Christus. Im Johannesbrief oder Evangelium 1, Vers 29 lesen wir, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt hinwegnimmt. Wird er das Opferlamm bezeichnet? Aber was macht Jesus am Kreuz, wenn er stirbt? Er stirbt nicht für seine eigene Schuld, sondern für unsere Schuld. Und er wird so zum Sündenbock. Er hat nichts falsch gemacht. Und wir dürfen frei ausgehen von unserer Schuld und Sünde. Jesus ist zu deinem und meinem Sündenbock geworden. Ein schönes Bild, oder? Wenn wir das erkennen. Ich möchte zur Bundeslade kommen. Das Zentrum im Allerheiligsten. Die Gegenwart Gottes repräsentiert sie. Immer wenn die Juden rumgelaufen sind mit der Bundeslade, wenn sie von einem Ort zum anderen gezogen sind oder manchmal in den Krieg gezogen sind, haben sie die Bundeslade mitgenommen. Als Zeichen, Gott ist mit uns. Da ist Gott gegenwärtig. Jetzt der eine Bock ist zum Sündenbock geworden, der andere Bock ist geschlachtet worden. Das Blut ist aufgefangen worden. Warum das? In den Bundesladen waren unter anderem die 10 Gebote. Die Steintafeln, die der Mose empfangen hat. Du sollst keinen anderen Gott haben, du sollst kein Bild machen von Gott, du sollst deine Vater und Mutter ehren und so weiter. Nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht begehren. Was im Nächsten ist, auch seine Frau nicht. Und wisst ihr was? Das Volk Gottes hat aber jedes von diesen Geboten übertreten. Und zwar immer und immer wieder. Und so ist die Bundeslade eigentlich zur Anklagebank vom Mensch geworden. Der Mensch hat immer wieder versagt. Das Volk Gottes hat immer und immer wieder versagt. Und wenn der Hohepriester reingekommen ist, hat er Blut mitgenommen in einer Schale von dem Bock, der geopfert worden ist, und hat das an Sühnedeckel gesprengt. Das sind die zwei Engel, Cheruben, Flügel, sieht man da so. Und wenn das Blut an den Sühnedeckel gesprengt worden ist, dann ist der Anklageklotzthron zum Gnadenthron geworden. Der Mensch, der Hohepriester, das Volk Israel, ist versöhnt worden mit Gott. Einmal im Jahr, so eine Generalamnestesie, oder? Alles ist ausgelöscht worden. Tabula rasa. Neue Wandtafeln. Alles weggeputzt. Verstehen wir etwas von dieser Heiligkeit Gottes? Ahnen wir ein bisschen etwas von dem, wie heilig das Gott ist? Wenn Gott das Blut gesehen hat, dann hat er nicht mehr den Anspruch an sein Volk gesehen, sondern Vergebung. Im Neuen Testament, Hebräer 9, Vers 12, lesen wir: Und was ihm, durch von Jesus dreht, den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Jesus hat mit seinem Blut, das spricht für seinen Tod, der Weg frei gemacht zu Gott. Er hat all unsere Schuld getragen. Das, was wir gemacht haben, das, was wir noch machen und das, was wir noch machen werden. Jesus hat ein für alle Mal gezahlt. Es ist die Rede von Jesus am Kreuz, wo die Erlösung erwirkt hat. Gehen wir nochmal zurück zu dem Vorhang. Dürfen wir wirklich ins Allerheiligste rein? Dürfen wir wirklich mit Gott per Du sein? Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, sind ganz sonderbare Sachen passiert in der Weltgeschichte. Gerade dort in Israel, in Jerusalem. Und es bricht nicht nur die Bibel, sondern zum Beispiel auch der Flavius Josephus, das war ein jüdischer Geschichtsschreiber. Also der hat nichts mit den Christen am Hut gehabt, das war ein jüdischer Geschichtsschreiber. Und er berichtet, in der Stunde, wo Jesus gestorben ist, dass es eine dreistündige Finsternis gegeben hat. Mitten am Tag. Ein Geschichtsschreiber, ein Wissenschaftler. Keine Erklärung. Es war einfach dunkel, 3 Stunden. Aufgeschrieben. Können wir heute nachlesen. Er berichtet auch, dass es Erdbeben gegeben hat in dieser Zeit. Plötzlich hat die Erde bebt. Und er berichtet noch etwas ganz Interessantes. Er sagt, im jüdischen Tempel, er war ja Jude, ist der Vorhang von oben nach unten verrissen. Und dort hat es kein Allerheiligstes mehr gegeben, sondern der hat Zugang zu Gott gehabt. Ist von oben nach unten verrissen. In Matthäus 27, Vers 51 in der Bibel lesen wir, im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Der Flavius Josephus berichtet, was wir auch in der Bibel lesen. Und es weist darauf her, der Zugang zu Gott ist wirklich offen. Und das mag für uns so banal tönen. Für uns ist das so normal. Aber ich sage es euch, es ist absolut nicht normal, dass wir Zugang zu Gott haben. Das ist ein riesen Vorrecht. Das fehlt in allen Religionen. Dort musst du krampfen und leisten und machen, dass du einen Zugang zu Gott kriegst. Und wir kriegen es einfach geschenkt durch Jesus. Das ist der Hammer. Jederzeit zu Gott können gehen. Genial. Nochmal ein Text aus dem Hebräerbrief. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Also nicht du musst etwas machen, dass Gott begegnen darfst. Das darfst du einfach. Jesus hat es gemacht. Nun, wie ist das eigentlich mit den Geboten von Gott? Nehmen wir mal nur die 10 Gebote. Gelten die Gebote noch? Sind die noch wichtig? Ja, ich glaube, die 10 Gebote und alle anderen Gebote, die meisten gelten noch. Die sind gut. Auch im Neuen Testament heißt es, das Gesetz ist gut. Es gibt gewisse Gebote, die sind aufgelöst worden. Die Reinigungsgebot, die rituellen Waschungen und so weiter, das braucht es nicht mehr. Das haben wir im Hebräerbrief zu Genüge gehört. Jesus ist das Waschbecken, bei ihm sind wir rein. Auch die Opfergebot braucht es nicht mehr. Jesus ist das einmalige Opfer. Er hat für alles gezahlt. Aber alle anderen Gebote sind sinnvoll und gut. Das Halten von Gottes Gebot ist ein Ausdruck von unserer Liebe zu Gott. Und das Gebot ist etwas, was uns zum Leben dient. Ich möchte euch ein Beispiel machen, das brauche ich immer wieder mal. Ich finde das so anschaulich. Es gibt im Alten Testament das Gebot, dass man um ein Flachdach herum ein Geländer bauen muss. Jetzt würden wir uns in der Schweiz vielleicht fragen, ja, müssen wir jetzt auch ein Geländer bauen um das Flachdach? Nein, müssen wir nicht. Aber die Intention hinter dem Gebot gilt heute noch. Die Juden haben damals auf dem Flachdach gewohnt. Die haben dort ihre Beachpartys gemacht, sind grillieren und ich weiß nicht was. Und darum ein Geländer als Schutz, dass der Mensch nicht abstürzt. Also die Intention ist, den Mensch zu schützen mit dem. Und das machen wir heute genauso, oder? Wir machen ein Geländer bei unserem Balkon. Das ist die Erfüllung vom Gebot. Es dient unserem Leben, es ist gut. Wichtig ist, dass man es einfach versteht. Wenn wir an Gebote denken, dann merkt man immer wieder, wir schaffen es nicht, all die Gebote zu halten. Oder wir versagen immer wieder. Wenn ich zu Gott gehe, im Gebet, dann sage ich ihm, was mich bewegt. Ich sage ihm Sachen, die ich gerne möchte, die ich wichtig finde. Ich sage ihm manchmal auch Sachen, dass ich Gott nicht verstand, an gewissen Punkten. Und dann sagt Gott nicht, hallo Stefan, du hast heute wieder gesündigt, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht, du kannst nicht einfach zu mir kommen. Nein, Gott schaut mich an durch Jesus, der für mich am Kreuz und für dich am Kreuz geschlachtet worden ist. Und er sieht uns als reine Person. Wir haben einfach Zugang zu Gott. Ein riesiges Geschenk, ein riesiges Vorrecht. Noch ein Gedanke. Manchmal kommen Leute zu mir und haben das Gefühl, meine Gebete, also die vom Pfarrer, die sind mehr wert vor Gott. Ich muss euch enttäuschen. Du hast genauso Zugang wie ich zu Gott. Und meine Gebete bewirken nicht mehr als deine Gebete. Das spricht nicht gegen Fürbitte. Ich tue gerne für dich beten. Aber es kann dann durchaus sein, dass ich sage, du würdest bitte auch für mich beten. Ich habe auch noch ein Anliegen. Also wir sollen füreinander beten, das ist super. Aber meine Gebete bewirken nicht mehr. Du hast Zugang zu Gott genauso, wie ich das habe und wie jeder andere Mensch auch hat. Durch Jesus Christus darfst du zu dem heiligen Gott kommen. Zu dem allmächtigen Gott. Zu dem Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Zu dem Gott, der dein Arzt ist, der dein Hirte ist, der dein König ist. Zu dem darfst du einfach kommen. Nicht, weil du gerecht bist, sondern weil Jesus dich gerecht macht. Ich möchte aufgrund von diesen Tatsachen so vier Aspekte als Abschluss aufzeigen, die mir ganz wichtig scheinen. Vielleicht macht es Sinn, die aufzuschreiben, kannst es aber auch abladen im Internet. Es hat dort die ganze Predigt. Der erste Aspekt ist folgender. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also, weil der Weg zu Gott offen ist, deshalb wollen wir mit Zuversicht, ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen vor Gott treten. Ich weiß nicht, wie du zu Gott gehst. Gehst vielleicht so zaghaft, vielleicht ängstlich. Hoffentlich kennt ihr meine Gedanken nicht, die ich vor einer Viertelstunde hatte. Hoffentlich weiss ihr nicht, was ich gemacht habe heute Morgen. Oder gehst du so voller Zuversicht und Vertrauen zu Gott und wie so einen Wonnepfropfen darfst du einfach zu Gott gehen. Sicherheit, Zuversicht, Vertrauen. Wir wollen voller. He? Oder hast du Furcht oder Freude, halbherzig oder eben voller Hingabe. Da gilt jetzt einmal der Werbespruch, den es gibt, du darfst. Du darfst zu dem lebendigen und mächtigen Gott. Ein erster Aspekt. Ein zweiter Aspekt, im nächsten Vers gerade. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Weil der Weg offen ist zu Gott, wollen wir unbeirrt an der Hoffnung festhalten. Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, dass wir jetzt ewige Gemeinschaft haben mit Gott. Und wenn wir mal sterben, dann gehen wir nur durch eine Tür durch und die ewige Gemeinschaft mit Gott geht weiter. Und dort wird uns Gott in Empfang nehmen. Und wir werden staunen und überwältigt sein. Aber das ist unsere Hoffnung. Jetzt ewige Gemeinschaft mit Gott. Nicht erst wieder nach dem Tod, sondern jetzt fängt das an. Jetzt haben wir den Zugang, jetzt haben wir die Hoffnung. Was für eine Freude. Was für eine Zuversicht. die Hoffnung haben dürfen. Ein dritter Aspekt. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag rückt näher, an dem der Herr wiederkommt. Weil Gott den Weg geöffnet hat, sollen wir uns gegenseitig ermutigen. Zum Guten tun. Wir sollen darum auch den gemeinsamen Treffen nicht fernbleiben. Also Hauskreis, Gottesdienst, Gebetsabend. Und wisst ihr, was der Clou ist? Du gehst in all die Treffen nicht in erster Linie wegen dir, sondern wegen Gott und wegen dem Nächsten. Bist du dir das bewusst? Es geht nicht in erster Linie um dich, sondern es geht um den Nächsten, es geht um Begegnung mit Gott. Du wirst gebraucht, um den anderen zu ermutigen, anzuspornen. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, ja, ich bin schon so geistlich, ich brauche all das Zeug nicht mehr, ich brauche keine Gemeinde und ich brauche keinen Hauskreis und ich brauche nichts von all dem. Ich bin schon viel weiter. Vor einem Jahr haben wir das einen so gesagt. Nicht aus unserer Gemeinde. Und ich habe gesagt, wow, bist du ein super Typ. Hey. Dich bräuchten wir. Weil wir sind alle noch nicht so weit. Also ich habe es nicht so gesagt, aber in die Richtung. Die sind manchmal auch gefährlich, die Leute, die alles so genau wissen. Aber verstehen wir das? Wir sind da für unsere Geschwister, für unseren Gott. Und in dem Innen werden wir beschenkt. Echt beschenkt. Geben ist seliger denn nehmen. Das ist das biblische Prinzip, das zieht sich durch alles durch. Geben ist seliger denn nehmen. Im Gehen wirst du beschenkt. Es macht keinen Sinn, aber es ist so. Probier es aus. Und dann noch der vierte Aspekt. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötigt habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Weil der Weg zu Gott offen ist, gehen wir nicht auf. Der Zugang zu Gott, Gott selber, hebt uns, treibt uns, gibt uns neue Kraft, neue Glaubensmut. Er hilft uns, am Glauben dran zu bleiben. Und ihr werdet das gemerkt haben, Glauben ist oft ein Kampf. Es ist ein Kampf. Es ist eine Herausforderung. Manchmal gehen die Umstände schaffen, manchmal sind es Glaubensgeschwister, die dir schaffen gehen, manchmal ist es der Teufel, der dir schaffen gibt, und manchmal bist du es selber. Und es ist ein Kampf, am Glauben dran zu bleiben. Und kämpfen wir den Kampf, gehen wir zu Gott, dort kriegen wir die neue Kraft und Motivation. Aber wir geben nicht auf, wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Amen. Ich möchte mit unserem Vater reden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde gesendet hast und dass Jesus uns den Weg frei gemacht hat, zurück zu dir, zu dem heiligen und mächtigen Gott. Und wir dürfen voll Zuversicht kommen, voller Freude, voller Hingabe. Nicht so halbpatzig und so halbherzig, sondern voll und ganz. Wir wollen uns gegenseitig auch ermutigen und stärken. Vielleicht auch ermahnen, zum Dranbleiben. Vater, hilf uns dabei, dass wir das in einer guten Art und Weise machen können. Hilf uns, dass wir immer wieder kommen, um für den anderen und für dich da zu sein. Ich danke dir, dass wir immer wieder erleben, wie du Geschwister, die uns an Zeiten stellst, die uns ermutigen, die uns stärken, die uns ziehen und einladen. Danke vielmals. Und lass uns selber auch zu solchen Menschen werden. Amen.